Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech to go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Ich treffe mich hier wie jede Woche mit Yusuf. Yusuf, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Christian.
Yusuf, unsere Agenda. Ich schaue drauf und denke, wow, da hat sich schon wieder so viel getan in einer Woche. Also das muss man erstmal alles verarbeiten. Zum Thema OpenAI haben wir wieder richtig viel dabei.
Kann man sagen, ja.
Ja, kann man sagen. Das Rad dreht sich immer schneller. Und lass uns am besten gleich einsteigen, damit wir die Zeit möglichst gut nutzen können. Laut OpenAI, gestern gab es ja ein Live-Video mit Sam Altman, und da spricht er davon, dass weniger als 10 Jahren Superintelligenz bestehen soll. Also das heißt, dass die KI einfach auch viele Aufgaben besser ausführen kann als Menschen. Dazu soll auch ein sogenannter AI-Researcher dienen. Und OpenAI setzt dabei auf zwei Hebel, nämlich einmal die Verbesserung der Algorithmen und einmal auf das Verkürzen Test-Time-Compute. Ich weiß ja nun, dass du dieser Sache eher kritisch gegenüberstehst, beziehungsweise dass du einen anderen Ansatz siehst, wie man die KI voranbringen kann. Habe ich da recht?
Ja, absolut. Ich glaube, ich habe es jetzt eh schon 100 Mal schon gesagt, und wir haben ja auch eine eigene Folge über die sogenannten World Models gemacht. Und ich habe versucht zu erklären, warum es eine KI benötigt, die nicht auf autoregressiven Modellen baut, wie eben ChatGPT oder halt die LLMs, sondern ich bin der Meinung, es braucht Modelle, die ein Continuous Learning haben, also sogenannte World Models. Wobei World Models und Continuous Learning nicht dasselbe sind, aber World Models, die halt ein Continuous Learning, eine Continuous Learning Mechanismus dabei haben. Da haben wir letzte Woche auch darüber geredet. Da hat Nvidia ein Modell am Laufen mit in diesem Crude, in dieser Crude Architektur. Und ich denke, dass ein klassisches autoregressives Modell oder halt diese LLMs, die wir derzeit haben, nicht ausreichen werden, um eine sogenannte Superintelligenz zu bekommen, weil sie nur auf bestehendem Know-how basieren können. Das heißt, es ist ein Pre-Training, also du brauchst ein Pre-Training, und fürs Pre-Training brauchst du wieder Daten, und die Daten können halt nur auf bestehenden Daten basieren, weil keiner generiert neue Daten. Es gibt den Ansatz auch von Gemini, also von Google oder von DeepMind, die hier so evolutionäre Modelle nehmen. Das heißt, sie simulieren irgendwelche Daten und bringen die dann in dieses autoregressive System rein. Das kann natürlich funktionieren, aber solange es keinen Mechanismus gibt, dass die KI dazu bringt, dass sie sich immer wieder anpasst und immer wieder die neuesten Erkenntnisse dazu nutzt, um ihre Annahmen und Hypothesen zu belegen oder zu widerlegen, wird es nicht möglich sein, dass man eine Art Superintelligenz hat, weil es gar keinen Bezugspunkt gibt. Also das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann mich irren. Ich habe mich schon oft geirrt. Jede Woche sage ich, dass ich mich geirrt habe. Und ich denke, vor allem Google hat bewiesen, dass sie eben mit diesen Genie 2 Modell, wo sie halt dieses World Model genommen haben, wo aber auch ein LLM dahinter steht. Also sie nutzen quasi die autoregressiven Modelle und verbinden sie mit World Models. Also dass da durch gewisse Kombinationen also Ergebnisse kommen können, die vielleicht, die wir bis jetzt noch nicht vorhersehen konnten. Das kann schon sein. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es mit Test-Time-Compute zusammenhängt. Mit Algorithmen schon. Also wie gesagt, wenn man bessere Algorithmen, schlauere Algorithmen, wir haben ja auch schon in verschiedenen Papers gesehen, dass es, also gerade in Logikstrukturen mit einfachen Methoden möglich ist, quasi eine KI-Logik beizubringen, die sie ja bis jetzt nicht so super kann. Schon sehr gut, aber halt jetzt nicht nachhaltig und klar strukturiert logisch. Das gibt's halt, das geht, aber das, es gibt schon Methoden, um das zu setzen. Aber ja, das ist meine persönliche Meinung. Glaubst du dem Sam Altman?
Also es ist ja so, dass Sam Altman nach außen gibt und was er uns Nutzern und Anwendern draußen erzählt, nicht unbedingt dem entspricht, was da intern passiert. Ich glaube, da haben wir auch schon zuletzt drüber gesprochen. Also dass da im Hintergrund, glaube ich, viel weniger Optimismus an der Tagesordnung ist als jetzt nach außen gezeigt wird. Ich glaube, dass er schon von einer klaren Vision getrieben ist und sich das auch schon vorstellen kann, dass das schaffbar ist. Aber da müssen wir uns überraschen lassen, denn wir können es, glaube ich, auch aus unserer Position heraus nur schwierig bewerten. Also wir verfügen ja selbst auch nur über ein begrenztes Wissen. Aber ein Punkt fand ich gut, was du gesagt hast, oder hat mich auf eine Idee gebracht. Du hast ja gesagt, du irrst dich oder du sagst jede Woche, dass du dich irrst. Und das macht ja KI vielleicht auch so menschlich, denn die irrt sich ja auch sehr oft. Vielleicht ist das die größte und beste Verbindung, die es zwischen KI und den Nutzern gibt. Aber also ich persönlich muss gestehen, ich kann es einfach nicht sagen, ich weiß es nicht. Es würde mich nicht überraschen, wenn es klappen würde, aber ich erwarte es jetzt auch nicht. Und ich versuche dann immer so ein bisschen unvoreingenommen an die Entwicklung ranzugehen und immer noch zu versuchen, mich überraschen zu lassen, weil das macht auch am meisten Spaß. Wenn man zu hohe Erwartungen hat, dann wird man wahrscheinlich eher enttäuscht, ja, aber ja, mehr Sinnvolles fällt mir dazu nicht ein. Spannend ist es allemal und es macht Spaß, das zu verfolgen. Ja. Und OpenAI ist ja jetzt darüber hinaus mal wieder mit vielen Neuheiten in Erscheinung getreten. Du hast vorhin dieses schöne Bild gebracht im Vorgespräch. Wir werfen Spaghetti an die Wand und gucken, was kleben bleibt. So kommt es mir auch vor. Eine dieser Spaghetti-Nudeln könnte auch dieses Company Knowledge sein, was es jetzt gibt. Und zwar kann man jetzt die Unternehmensdaten verbinden mit ChatGPT und damit dann eben auch den spezifischen Kontext abbilden und dadurch natürlich nochmal ganz andere Anwendungsmöglichkeiten erleben, als das mit dem allgemeinen Wissen möglich wäre. Du hast dir das sicherlich schon etwas genauer angeschaut. Ist das deiner Meinung nach, bringt es deiner Meinung nach einen Mehrwert?
Ja, also ich habe gerade das Gefühl, dass der Sam Altman so ein bisschen wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend rennt und versucht verzweifelt alle davon zu überzeugen, dass sie es überleben werden. Ja. Und dieses Company Knowledge, also dieses Feature, zielt ja darauf ab, dass man so eine Art Gedächtnis für ein Unternehmen schafft. Und das ist ja etwas, was alle KIs tatsächlich nicht so wirklich gut können. Aber es gibt ein paar Modelle, die halt durch ihre Strukturen sehr gut aufgestellt sind. Im Speziellen Google mit Gemini und der ganzen Google Drive und also dieser gesamten Integration von Google Enterprise. Ähnlich ist es bei Microsoft mit Copilot. Da ist zwar die KI super kacke, aber die Integration ist natürlich sehr gut, weil es gibt, du hast Zugriff auf alle Firmendaten, du hast ein SharePoint, du hast GitHub, du hast alle möglichen internen Tools, wo der Kontext für eine Antwort gegeben ist. Dadurch, auch wenn das KI-Modell nicht gut ist, kannst du allein durch den guten Kontext bessere Antworten generieren als ChatGPT, dem du dann jedes Dokument irgendwie nachschmeißen musst und nach irgendwie 5 Prompts weiß er nicht mehr, was tatsächlich da die Diskussion war. Und das ist wirklich ein Problem. Also, und dann mit diesem Problem kämpfen natürlich alle. Anthropic hat das Problem schon intern gelöst. Sie haben halt auch mit diesen Skills und halt auch mit den Integrationen und mit MCP haben sie einfach eine Baseline geschaffen. Natürlich hat OpenAI auch MCP genutzt und versucht das jetzt natürlich zu machen, aber für viele Unternehmen ist das natürlich ein Problem. Weil ich will jetzt nicht unbedingt, dass OpenAI über MCP dann auf mein Outlook zugreift, sondern ich möchte, wenn ich schon ChatGPT verwende, dass es eine tiefe Integration gibt. Und das ist jetzt das, was sie jetzt wollen. Sie machen es im Gegensatz zu Google, die ja schon tiefer verankert sind, weil halt ihre Produkte einfach schon so tief verankert sind. Ja. Und ChatGPT versucht das jetzt über Konnektoren, ja, dass halt über diese Konnektoren mit Slack oder Google Drive oder SharePoint oder GitHub quasi dieses Gedächtnis aufgebaut wird. Und hier stehen wir wieder bei demselben Problem, was alle haben. Also wenn die KI keinen Kontext kennt, dann ist sie so gut wie unbrauchbar für den Enterprise-Use. Und wie gesagt, Anthropic kann das schon sehr gut und ich glaube, das wird Sam Altman auch immer bewusster, dass Anthropic ihnen davon rennt, vor allem im Enterprise-Segment, genauso wie Google. Und dass zwar 800 Millionen Kunden im Consumer-Segment schön sind, aber niemals das Volumen erreichen werden, was im Enterprise-Segment zu holen ist. Ja,
Ja und Kontext und Integration, das sind ja zwei wichtige Stichworte. Und passend dazu soll es ja jetzt eine PayPal-Unterstützung geben in ChatGPT über das Agentic Commerce Protocol, ACP, das PayPal jetzt unterstützt. Und das ist natürlich ein wichtiger Schritt im Hinblick auf E-Commerce-Anwendung, dass da jetzt einfach die Zahlungsabwicklung über PayPal passieren kann. Und das schon ja in Kürze, also ab 2026, Das könnte natürlich ChatGPT deutlich voranbringen und auch gerade im Endkundenbereich. Ne? Würdest du es auch so sehen?
Das ist ja der Plan von Sam Altman. Also er will ja letztendlich, ihm ist klar, dass er mit diesem Abo-Modell, also wo sie halt einfach nur diese monatliche Zahlung für ChatGPT, dass das nicht ausreichen wird. Das heißt, er muss irgendwie einen neuen Revenue-Stream herbekommen. Jetzt hat er halt E-Commerce als Faktor erkannt und hat hier die Integration mit eben Shopify und Etsy und irgendwie Walmart irgendwie schon angeteasert. Und jetzt hat er auch mit diesem Agentic Commerce Protokoll die Grundlage für den ganzen Payment-Teil geschaffen. Und PayPal, die ebenfalls angeschlagen sind, haben natürlich hier spielen natürlich hier mit und sie wollen natürlich hier mitmachen und PayPal ist deswegen auch recht relevant, weil die halt auch sehr stark im Consumer-Segment einfach sind, weil jeder von uns nutzt PayPal und PayPal ist es wurscht, ob die in einem Shop integriert sind oder in einem Chatbot. Natürlich gibt es auch dieses, wo man halt über PayPal mit Freunden Geld überweisen kann und das ist auch ein Segment, was sicher auch für PayPal wachsend ist, aber Geld verdienen sie tatsächlich halt mit dem Payment, ja, und nicht mit Geldüberweisungen. Und deswegen finde ich das eine sinnvolle Integration. Es werden sicher andere Folgen. Mal schauen, ob der Plan aufgeht, ja. Ob E-Commerce tatsächlich der Revenue-Treiber ist. Hm. Wenn nicht, wird es vielleicht Musik.
Genau, da, gute Überleitung. Denn auch da ist ein, wie soll ich sagen, hat OpenAI seine Fühler ausgestreckt. Also die wollen jetzt in Konkurrenz treten zu KI-Startups wie Suno oder Udio. Ich benutze das übrigens selbst auch sehr gerne, weil ich finde, dass man da ganz tolle Ergebnisse mit erzielen kann und so ein bisschen seine, ich nenne es trotzdem mal, Kreativität ausleben kann. Ja, auch wenn man natürlich anders kreativ ist, als wenn man jetzt selber die Noten schreiben würde. Aber man kann auch damit was machen. Und ich glaube, OpenAI hatte ja schon mal so ein Modell, was dann aber nicht weiterverfolgt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt wollen sie da auch auf diesen Zug noch aufspringen.
Zahlen von Suno dürften da ausschlaggebend gewesen sein. Weil alle haben ja geglaubt, dass das irgendwie kannibalisierend ist. Mhm. Also alle haben gesagt, okay, dass diese Musik-KIs irgendwie in Konkurrenz stehen werden zu Spotify oder zur Musikindustrie oder was auch immer. Fakt ist, so ist es nicht geworden, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine komplett neue grüne Wiese entstanden von Usern, die eben für ihren Podcast, für ihre Kunden, für ihre Telefonhotline oder was auch immer, irgendwelche Musikelemente gebaut haben. Damit hat Suno jetzt schon einen ARR, also einen Annual Recurring Revenue von 150 Millionen geschaffen, was sehr, sehr viel ist. Obwohl keiner dran geglaubt hat. Jetzt hat offensichtlich auch Sam Altman herausgefunden, er lässt sich ja Geld damit verdienen. Ich meine, keine Milliarden, aber er hüpft ja jedem Häschen hinterher, das irgendwie einen Schein irgendwie irgendwo, also einen Geldschein irgendwo wedelt, mit dem Geldschein wedelt. Nach dem Motto, jeder Revenue ist relevant und wer weiß, wie groß die jeweiligen Geschäftsmodelle werden. Bei Suno, was keiner gedacht hätte, ist es tatsächlich ein Geschäftsmodell geworden. Auch vor allem 60% Marge. Also sie haben halt gesagt, dass da 60% Rohertrag drinnen ist. Und das hätte sich auch wohl keiner gedacht, dass das möglich sein wird. Und deswegen versuchen sie da auch diesem Häschen hinterherzulaufen. Davon halte ich persönlich gar nichts, weil ich glaube nicht, dass du oder irgendjemand anderer jetzt zu ChatGPT umsteigen wird, um dort Musik zu komponieren, wenn sie schon bei Suno oder Udio waren. Ja, also da ist der Zug abgefahren, würde ich sagen.
Ja, außer es ist wirklich so viel besser, dass sich der Wechsel lohnt. Das ist ja wie bei allem. Ja, aber solange es nur ähnlich gut oder nur ein bisschen besser ist, glaube ich auch, dass ich nicht wechseln würde.
Ja, vor allem, ich meine, wie lässt sich das denn monetarisieren? Ja, bei Suno zahlst du das extra nochmal und okay, dann baut es halt ChatGPT in seine Abo ein, aber damit haben sie kein Geld mehr gemacht. Also, und das ist vielleicht noch 10 oder auf 100 oder 50 oder was auch immer, ein paar Prozent User mehr machen, nur für dieses Musikfeature, ist sehr unwahrscheinlich. Also, die Strategie, weiß ich nicht, was da, also, Da sehe ich jetzt nicht wirklich irgendeinen Mehrwert.
Ja, vielleicht einfach so eine private Leidenschaft oder so ein Hobby. Dass Altman sagt, okay, das wollte ich schon immer mal machen, jetzt machen wir es einfach. Ich meine, wenn er es sagt, dann wird es halt gemacht, ne? Wer soll da was dagegen haben?
Ja. Keine Ahnung. Also, ja. Also ich sage, das ist eines dieser Spaghetti, ob das an der Wand kleben bleibt. Persönlich halte ich es für eine strategische Fehlinvestition, weil die Ressourcen, die sie da reinstecken, könnten sie in andere Dinge stecken, die sicher mehr Geld bringen. Ja.
Ja.
Auch es ist ähnlich zu kategorisieren wie dieses Porn-Thema, ja, oder Adult-Content. Ja.
Gut, auf der anderen Seite, man muss ja auch in den Schlagzeilen bleiben. Auch das darf man nicht vergessen. PR könnte auch noch eine Rolle spielen dabei. Aber was sicherlich eine größere Rolle auf die Zukunft des Unternehmens haben wird oder spielen wird, ist die Neustrukturierung. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was da für ein Konstrukt dahinter stand und wie sich das jetzt ändern soll. Und nun gab es da offensichtlich eben eine Neuaufstellung, die du uns sicherlich gerne mal etwas aufschlüsseln möchtest.
OpenAI ist ja eine Non-Profit-Organisation gewesen und wollte sich dann umstrukturieren in eine PBC, in eine Public Benefit Corporation, Eine Public Benefit Corporation ist zwar auch so eine Art gemeinnütziges Unternehmen, hat aber die Möglichkeit, dass man Kapital raisen kann. Das heißt, man ist eigentlich wie ein klassisches Unternehmen. Die Kapitalstrukturen sind genauso wie bei normalen Unternehmen. Also PBCs zum Beispiel ist die Wikipedia oder halt diese ganzen oder auch diese, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, für diese Firefox und diese ganzen Unternehmen, die hier quasi Non-Profit, also nicht Non-Profit, sondern halt Public Benefit sind. Das Problem war, dass es sowas noch nie gegeben hat, dass man von einer Non-Profit-Organisation, die ja auch also gewisse Steuerbefreiungen hat, dass man da einfach umswitchen kann auf eine PBC. Und da hat ja auch Elon Musk geklagt, weil das halt ein bisschen so Betrug ist, weil sonst könnte ja jeder einfach mit einer Non-Profit-Organisation starten und dann bauen sie das Unternehmen auf, wenn alles groß ist, ohne dass sie Steuern gezahlt haben, dann wechseln sie es um und holen sich dann das große Kapital rein und können dann halt aus unfairem Wettbewerb eigentlich etwas schaffen, was andere, wenn sie klassische Strukturen haben, nicht schaffen können. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund ist das dann doch durchgewinkt worden, offensichtlich. Also und bei OpenAI hat ja doch einiges dran gehangen. Also die Finanzierungsrunde mit SoftBank hat ja eine Bedingung gehabt, dass die Hälfte, also die 20 Milliarden, die jetzt da noch offen sind, erst ausgeschüttet werden, wenn OpenAI diese Struktur, diese Umstrukturierung erfolgreich durchführt. Auch ein Problem dabei war Microsoft, weil Microsoft hat ja irgendwie so ein Revenue-Modell gehabt. Wir haben irgendwie gesagt, ja, 50% des Revenues gehört uns. Die jetzt davon zu überzeugen, dass sie Anteile quasi von diesem Unternehmen abgeben müssen, das war wohl ein bisschen komplizierter, aber sie haben jetzt eine Einigung gefunden. Microsoft gehören jetzt 27% von OpenAI. Das heißt, das ist so knapp 500 Milliarden ist OpenAI wert. Das heißt, 130 Milliarden haben sie einen Wertzuwachs. Das hat man auch gestern an der Aktie schön gesehen. Die ist 2-3% gestiegen, was genau diesen, also bei den Größenordnungen sind das trotzdem halt 130 Milliarden. Ja. Aber jetzt ist quasi der Weg frei. Ich weiß nicht, ob das schon das letzte Wort war, das da gesagt wurde und ob da nicht noch irgendwo ein Politiker umfällt und das vielleicht irgendwie in Frage stellt. Solange der Trump das gut heißt und hier irgendwie keiner große Widerstände bringt, wird es wahrscheinlich durchgewunken werden. Aber Elon Musk gibt hier sicher nicht nach. Also der wird hier sicher nochmal versuchen, das anzufechten. Ob es ihm gelingt, unwahrscheinlich, weil gegen einen Trump kommt auch der Elon Musk nicht an. Ja, also eine interessante Entwicklung. Und jetzt steht OpenAI irgendwie nichts mehr im Wege. Sie könnten jetzt auch an die Börse gehen, sie können Kapitalgeber reinholen, sie können die Bewertung des Unternehmens noch höher treiben. Aber es ist sehr, 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 sehr fraglich, wie das andere alles zustande gekommen ist.
Ja, die Frage ist jetzt natürlich auch, ob dieses exponentielle Wachstum und diese inflationäre Investmentpolitik, ob die sich jetzt noch weiter beschleunigen wird. Das heißt, wir sind ja jetzt schon in kaum noch vorstellbaren Dimensionen gelandet. Und wenn dem jetzt noch Tür und Tor offen steht, dann, ja, und vielleicht, also es ist wie so ein schwarzes Loch, ne, das immer mehr Kapital, immer mehr Unternehmen in sich reinsaugt und was sozusagen vielleicht schon fast irgendwann zum Zentrum der Finanzmärkte irgendwann wird. Also vielleicht dramatisiere ich jetzt, aber ich glaube, wenn dann da irgendwann mal was schief geht und kein Trump da ist, der sagt, komm, wir als Staat stehen jetzt ein, dann scheppert es aber gewaltig.
Ich glaube sogar, dass das eine aktive Strategie von Sam Altman ist. Also er versucht, alle da drinnen zu verwickeln, um eine ähnliche Situation herzustellen wie zur Finanzkrise, too big to fail. Ja? Genau. Und damit das halt alles, damit der Staat im Worst Case dann einspringt, wenn irgendwas in die Hose geht. Und natürlich auch, wenn all das Kapital gebunden ist und alle irgendwie davon profitieren, dann gibt es natürlich auch kein Kapital für andere Wettbewerber. Das ist, glaube ich, so die Sekundärstrategie und das geht sicher gegen Anthropic. Aber Anthropic hat das, also am Anfang hat es tatsächlich so ausgeschaut, als wäre das erfolgreich. Aber Anthropic hat sie einfach jetzt links überholt und ich glaube, Anthropic hat sogar eine höhere Chance zu überleben als OpenAI. Aber es ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, also die Strategie ist, alle verwickeln, um irgendwie so viel Wind zu machen und too big to fail und dass sie im Worst Case gibt es ein Bailout. Ja.
Also das sind ja wirklich Größenordnungen, von denen können wir hier in der EU nur träumen. Also ob positiv oder ob Albtraum ist mal dahingestellt. Aber ich meine, auch hier in der EU tut sich ja einiges. Und wir hatten ja, glaube ich, auch vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, dass es da ein recht großes Förderprogramm gibt in der EU und dass sogenannte KI-Gigafactories gebaut werden oder geplant werden. Und der Wettbewerb unter den Ländern und auch der Unternehmen in den einzelnen Ländern, der intensiviert sich ja auch. Es soll ja jetzt, glaube Anfang des nächsten Jahres, wenn ich richtig informiert bin, soll dann auch bekannt gegeben werden, welche Standorte für diese Gigafactories jetzt in Europa ausgewählt sind. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das so im deutschsprachigen Raum dann sich auswirken wird, beziehungsweise ob da auch ein Zuschlag erfolgen wird. Es gibt ja Anbieter, ich glaube IONOS, Lidl Schwarz und noch einige weitere, die haben sich da zusammengetan oder sich beworben. Und ja, also grundsätzlich, ich meine, egal wo es jetzt stattfindet, ist natürlich erstmal gut, dass da auch investiert wird. Ganz aktuell, ich glaube, gestern kam die Nachricht, dass die Telekom irgendwie bei München 1 Milliarde investiert in ein neues Rechenzentrum. Dann gibt es ja diesen KI-Campus, der in Heilbronn gebaut werden soll, initiiert von der Lidl-Gruppe. Und ja, also da ist einiges im Gange. Natürlich immer noch ein paar Nummern kleiner als in den USA, aber immerhin. Und ja, meinst du, dass da Europa so ein bisschen aufholen kann oder zumindest mal in Reichweite bleiben kann von den großen Nationen, der KI-Nationen?
Ich hoffe es. Und es ist ein gutes Zeichen, dass da jetzt sich langsam etwas bewegt. Ich glaube, wir stehen uns ein bisschen selbst im Weg. Also diese ja, also gerade diese größeren Unternehmen wie Deutsche Telekom, Schwarzgruppe, IONOS, ich glaube, das ist tatsächlich, wenn die sich bündeln könnten und irgendwie Strukturen schaffen könnten, um gemeinsam so etwas aufzubauen, dann wäre das, glaube ich, vorteilhaft. Ich befürchte, das wird nicht passieren. Ich glaube, dass da wieder irgendwelche Amis reingehen und dass da wieder Nvidia irgendwo im Hintergrund stehen wird und vielleicht mal 1 Milliarde reinbuttert und so ein bisschen die Unabhängigkeit gefährdet. Ich habe auch schon irgendwelche Gerüchte gehört, dass bei diesem Telekom-Deal da Nvidia auch beteiligt sein soll. Aber ich kann es jetzt gar nicht.
Habe ich auch gehört.
Mhm. Ja. Aber ich denke, dass das dass das die größte Gefahr ist. Also, und auch schon allein die Diskussion, dass es hier dass es unterschieden wird zwischen, in welchem Land soll was aufgebaut werden, statt was werden die gebündelten Ressourcen sein, will natürlich jeder sein eigenes Stück vom Kuchen haben und hat halt mehr Interesse daran, Regionalpolitik zu machen, als irgendwie ein bisschen global zu denken. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Ich hoffe, dass es die großen Nationen in Europa, also Frankreich, Deutschland, vielleicht Italien, Spanien, dass die hier nicht sich beirren lassen und auch gegen die eigenen Interessen sozusagen handeln im gemeinsamen Interesse. Aber im Moment spricht jetzt noch nichts dafür. Aber ich bleibe positiv und ich glaube, dass es ihnen irgendwann blühen wird. Und ja, Also es wäre wünschenswert. Und das ist alles, was sich bewegt, ist positiv, würde ich jetzt ja nicht wirklich sagen, ja.
Zumal wir ja gesehen haben, wie groß die Abhängigkeit immer noch ist. Letzte Woche gab es ja, glaube ich, den Ausfall der Amazon Cloud. Da haben ja auch viele Dienste nicht funktioniert, unter anderem Slack oder auch Zoom und all diese schönen Tools, die wir hier gerne nutzen in Europa. Und da sieht man halt auch, wenn man sich auf einen Anbieter, der dann auch noch vielleicht nicht in der EU, sondern woanders sitzt, sich auf einen Anbieter verlässt, dann kann halt schnell mal der Stecker rausgezogen werden, ob jetzt absichtlich oder nicht. Ja. Also apropos amerikanische Unternehmen.
Wir sprechen. Gute Überleitung.
Ja.
Da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema.
Genau. Warum machen wir es nicht einfach mal platt sagen? Ganz anderes Thema. Ja. Und zwar über Adobe haben wir jetzt noch nicht so viel gesprochen im Zusammenhang mit KI. Aber ich finde, das passt heute ganz gut rein. Erstens, dass wir überhaupt mal über Adobe sprechen. Und zweitens, weil du ja vorhin sehr schön auch gesagt hast, der Kontext ist wichtig. Ja, und das finde ich passt sehr gut zu dem, was Adobe jetzt macht, weil Adobe hat ja hervorragende Software, muss man ja sagen, zum Beispiel zur Bildbearbeitung, Photoshop und so weiter. Und wenn man das Ganze jetzt noch, also die Fähigkeiten dieser Tools verbinden könnte mit KI, mit verschiedenen KI-Modellen, dann kann natürlich Großartiges dabei rauskommen. Und genau das soll ja jetzt gehen. Nämlich, dass man dialogorientierte KI-Assistenten in diese Tools, also wie zum Beispiel Photoshop Express und Firefly, integrieren kann. Das klingt doch nach einer vernünftigen Lösung, oder?
Ich denke auch. Also ich glaube, Adobe hat... Die meisten Leute haben ja Adobe nicht am Radar oder beziehungsweise denken, dass Adobe ein Verlierer dieser ganzen KI-Revolution ist, was auch lange so ausgesehen hat, weil halt ein großer Teil der Recurring Revenue Streams halt von so kleinen, kleineren Abos abhängig war, also so Photoshop und dergleichen. Und dann kam Nano Banana raus und dann war Photoshop eigentlich gegessen. Aber ganz so ist es halt nicht, weil halt die meisten, gerade Kreativen, halt Adobe in vielerlei Hinsicht nutzen. Also für Video, Audio, für Bilder und diese Creative Cloud, also wo halt die Daten auch liegen, tatsächlich halt einen Kontext darstellen. Und halt gewisse Workflows und Automatisierungen, die sie auch schon bereits jetzt schon haben. Und was Adobe jetzt am Anfang krampfhaft versucht hat, irgendwie ein eigenes Modell zu entwickeln und das zu integrieren mit diesen Firefly-Integrationen halt auch mit diesem Videomodell, wo sie quasi selbst investiert haben. Aber das war halt nicht sonderlich sinnvoll. Und jetzt haben sie halt verstanden, eigentlich ist es wurscht, weil es geht tatsächlich um Kontext. Und ob da jetzt irgendwie Black Forest Labs läuft oder Gemini oder was auch immer, oder OpenAI oder Runway oder Luma, das ist eigentlich komplett egal, weil letztendlich geht es um die Oberfläche und über den Kontext. Und wenn du halt einen Kreativen hast, der halt bereits im Adobe-Universum tätig ist, also was wäre schlauer, als ihm einfach alle Modelle zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hier hast du, hier kannst du alle zusammen nutzen. Du musst nicht überall ein eigenes Abo haben oder sonst irgendwas, sondern du kannst einfach, wenn du bereits irgendwelche Modelle nutzt, kannst du die hier integrieren und kannst alles in einer sauberen Oberfläche nutzen. Also finde ich ganz, ganz schlau den Ansatz. Und damit würde sich Adobe tatsächlich ein bisschen differenzieren und halt auch das Überleben schaffen. Weil ich glaube nicht, dass irgendeins von den großen Modellen all das tatsächlich in jeder Instanz besser macht.
Das ist ja auch wieder sinnbildlich eigentlich oder steht dafür, dass man KI nicht als Gegner oder als Bedrohung wahrnehmen sollte, sondern man muss es irgendwie versuchen, sinnvoll in die eigenen Geschäftsmodelle zu integrieren, in die eigenen Prozesse. Und dann profitiert man letztendlich auch davon. Wenn man jetzt hergeht und sagt, jetzt als Anbieter von Software, wir grenzen uns jetzt ab von KI und wir wollen unser Ding einfach weitermachen und KI ist schlecht, ich glaube, dann wird man irgendwann keine Erfolge mehr haben und gegen die Wand fahren. Aber genau solche Lösungen sind es dann, die das Überleben dann über kurz oder lang erstmal gewährleisten können. Ja. Finde ich also einen guten Ansatz. Wo ich mir nicht so sicher bin, ob es ein guter Ansatz ist, wird sich aber noch zeigen. Das ist bei Reddit. Und zwar kann man da jetzt auch KI-generierte Antworten bekommen. Und die basieren dann auf bestehenden Reddit-Beiträgen, die dann auch als Quelle zitiert werden. Ich meine, Reddit, wenn man das so ein bisschen verfolgt, hat ja immer so ein bisschen das Problem, dass viele den Inhalten dort oder den Antworten nicht mehr so recht trauen, weil sie, es gibt halt auch einfach viel Spam dort, der KI generiert ist. Wenn man jetzt so ein Feature einführt, klar, es ist natürlich gekennzeichnet und so weiter. Ich weiß aber nicht, weil Reddit steht ja für mich oder bestimmt auch für viele andere eben so ein bisschen auch als Gegenpol zu diesem ganzen KI-Geschehen. Also man hat hier echte nutzergenerierte Inhalte, die auf echten Erfahrungen basieren. Weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt da wieder KI irgendwie drin haben will. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Wie ist deine Meinung?
Ja, also ich glaube, es ist kompliziert. Also auf der einen Seite finde ich das Feature Answers nicht schlecht, weil das ist eigentlich nichts anderes als ein RAG. Also eine Art Durchforsten der bestehenden Reddit-Daten. Also nicht gemischt mit anderen Daten. Also keine KI-Antworten, sondern so eine Art Suchmaschine innerhalb von Reddit. Weil tatsächlich, wenn du Reddit nutzt, gibt es halt tatsächlich sehr viele Subreddits, die sich mit einem ähnlichen Topic beschäftigen, aber du weißt gar nicht, dass die existieren. Weil du halt einfach nur den üblichen Strukturen folgst, die du ja sonst so hast. Und damit entgeht dir eigentlich vieles. Und mit diesem Answers-Feature könntest du tatsächlich Reddit durchsuchbarer machen, und wenn die Antwortqualität gut ist, wäre es ein echter Mehrwert, weil damit könntest du sozusagen tiefer in diese ganzen Subreddit-Strukturen und die Architektur innerhalb von Reddit eintauchen und dich vielleicht tiefer mit etwas beschäftigen, als wenn du klassischer Reddit-User bist, weil die Suchfunktion in Reddit ist mittelmäßig. Und jetzt hast du quasi eine Art KI-Suche mit drinnen, die kontextrelevante Antworten auch noch liefert. Man müsste sich tatsächlich anschauen, wie die Ergebnisse dann sind und auch die Verlinkung innerhalb von Reddit. Die Idee ist natürlich, dass sie Transparenz schaffen, ja, und dass sie sagen, okay, ja, wir wollen das jetzt auch der Community zur Verfügung stellen. Die Gefahr ist natürlich, dass du jetzt quasi so eine Art Schnittstelle schaffst für Google und für all die anderen KI-Schmarotzer, sozusagen Reddit als Informationsquelle zu nutzen.
Weil Google zahlt ja immerhin an Reddit. Anders als zum Beispiel Perplexity oder so, die ja jetzt gerade verklagt worden sind, weil sie ja über den Umweg von Google anscheinend Reddit-Content abgegriffen haben. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben, ich habe es auch schon mal hier vorgestellt, also gerade Perplexity ist ja da schon nicht zimperlich, was die Methoden angeht. Also manipulierter User Agent, manipulierte IP-Adressen und so weiter und so weiter. Und ja, also damit muss Reddit eben klarkommen, weil es eben aufgrund dieser doch noch überwiegend menschlich generierte Inhalte eine wertvolle Quelle ist für diese ganze KI-Plattform. Ja, so viel dazu. Aber wir haben ja noch eine kleine Hardware-Ecke heute, nenne ich es mal. eine Meldung zu einem Unternehmen, und zwar Qualcomm. Die waren ja bisher vor allem für die Herstellung von Smartphone-Chips bekannt. Ich glaube, Snapdragon ist doch von denen, oder? Genau. Und die wollen jetzt auch einsteigen in den KI-Chip-Markt. Und haben jetzt da zwei neue Chips vorgestellt, den AI 200 und den AI 250, die so ein bisschen auch in Konkurrenz treten sollen zu den Produkten von Nvidia und auch zu anderen. AMD ist ja jetzt da auch noch oder engagiert sich jetzt mehr und mehr. Und ja, also da kann man ja auch eigentlich sagen, ist vielleicht gar nicht schlecht für den Markt, wenn da noch ein paar zusätzliche Alternativen kommen, oder?
Ja, ich denke, für den Inference-Markt gibt es jetzt eh schon ziemlich viele Möglichkeiten. Also eben von diesen ganzen großen Wafern oder über eben auch Grok, AMD, Google selber mit seinen TPUs, Amazon mit seinen eigenen Chips, Microsoft mit seinen eigenen Chips. Also im Inference-Markt gibt es, glaube ich, schon recht viel Wettbewerb. Und wenn man berücksichtigt, dass Nvidia hier auch als größter Player marktdominant dasteht, schaut die Zukunft jetzt nicht mehr ganz so marktdominant aus. Und damit zeigt sich auch schon sozusagen die Gefahr, dass hier selbst Player, die eigentlich Smartphone-Chips gebaut haben, sich das zutrauen, dass sie hier AI-Chips entwickeln. Wenn ich das richtig gesehen habe, das wird in Zusammenarbeit irgendwie auch mit Broadcom und auch mit ARM zusammen entwickelt. Ja, also der Inference-Markt wird immer enger und die Luft für Nvidia wird auch immer dünner. Also ich bin gespannt, wann sich das dann tatsächlich auswirkt. Ich glaube, in den nächsten zwei Quartalen werden wir schon sehen, was da tatsächlich. Also ich bin jetzt schon gespannt. Heute sind ja die Quartalszahlen von den Hyperscalern, also von zumindest zwei Hyperscalern. Und da bin ich schon gespannt auf den Ausblick, wie viel sie investieren werden. Also die CapEx-Ausgaben, die werden wie sich der KI-Markt in Zukunft entwickeln wird. Und wir haben ja schon gesehen, dass AMD hier dank OpenAI hier wieder ins Rennen reingekommen ist. Und ich bin sicher, auch Sam Altman wird sich auch Qualcomm an den Hals werfen und sagen, hier, wir machen mit euch auch ein paar Gigawatt. bis jetzt ist, glaube ich, der einzige Kunde, der offiziell angekündigt ist, ist, glaube ich, Humain. Das ist diese saudi-arabische Bude, die KI-Infrastruktur im Nahen Osten da aufbauen soll, wo ja auch Nvidia und AMD und all die anderen, auch Grok sozusagen finanziert sind. Das heißt, die Saudis kümmern sich quasi um den Wettbewerb gegen Nvidia. Klingt ein bisschen so. Aber ja, also ist eigentlich kaum der Rede wert, aber man weiß nicht, wie sich das alles tatsächlich entwickeln wird. Aber Fakt ist, es ist ein Schlag gegen Nvidia und der Wettbewerb nimmt zu und ob die dann bessere Qualität liefern werden, bleibt wieder abzuwarten. Der große Burggraben, den Nvidia immer noch hat, ist eben die Software. Also solange CUDA hier maßgeblich daran beteiligt ist, diese ganzen KI Workloads abzuarbeiten, wird es wahrscheinlich auch für Qualcomm schwierig werden. Aber vielleicht setzt sich dann doch der Open Standard durch.
Warten wir es ab. Aber es ist immer schön, wenn sich da eben noch weitere Möglichkeiten auftun, finde ich. Und du hast ja jetzt auch gerade schon sehr viel wieder über das Thema Investment und Finanzierung gesprochen im Zusammenhang mit den Chips. Und damit möchte ich zu unserem heutigen Schwerpunkt überleiten. Kleiner Hinweis noch, wir hatten ja eigentlich letztes Mal gesagt, wir wollen dieses Mal die Unternehmensperspektive beleuchten, wird man AI ready, aber wir haben uns dafür entschieden, das nochmals zurückzustellen und möchten heute, weil wir eben auch schon so oft darüber gesprochen haben, über dieses Riesenthema Finanzierung investieren in neue Rechenzentren. Da möchten wir drauf schauen und es gibt da verschiedene Ansätze, die sich da verfolgen lassen. Du hast da einiges vorbereitet, Yusuf, aber nochmal ganz kurz zur Einleitung. Also die Zahlen sind ja enorm und irgendwie so mit klassischem Verständnis von Finanzmärkten hat es ja nicht mehr viel zu tun, was hier passiert, sondern da entwickelt sich eigentlich ein ganz neues Universum. Ja? Und wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, wie kann das denn eigentlich alles funktionieren und wo landen wir dann letzten Endes? Also ich würde sagen, Bühne frei für dich.
Genau, also ausschlaggebend war jetzt eine Message über einen 38 Milliarden Dollar Deal für Oracle Rechenzentren. Und da haben wir gedacht, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Weil wir reden hier von Billionen teilweise. Ja, also wenn man das alles zusammenzählt, sind das Billionen an Investitionen. Wer soll das alles finanzieren? Und vor allem, wie soll das alles finanziert werden? Und wir haben ja schon in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es sehr, sehr kreative Wege gibt, um Finanzmanagement zu betreiben, um diese Deals in irgendeiner Art und Weise zu strukturieren. Weil nur, weil man etwas jetzt sagt, dass man ausgeben will, man braucht ja auch das Kapital dafür. Und vor allem muss man wissen, wie müssen diese Deals strukturiert sein, damit sie auch tatsächlich in dieser Dimension durchgehen. Weil es ist ja nicht so, dass du einfach zur Bank gehst und sagst, ja, gib mir mal 100 Milliarden. Weil so einfach ist das halt nicht, ja. Und ich habe jetzt mal hier aufgearbeitet die verschiedenen Modelle, die gerade sehr kreativ genutzt werden, um zu Finanzierungen zu kommen. Und jetzt will ich da einfach mal eines nach dem anderen durchgehen. Und das prominenteste Beispiel ist eben diese kürzlich angekündigte Struktur von Oracle. Und bei diesem Deal handelt es sich nicht um einen klassischen öffentlichen Bond, also über eine Anleihe, sondern um zwei separate Secured Credit Facilities. Also das sind quasi besicherte Kredite, ja. Und die von einem Bankenkonsortium geführt werden, in dem Fall von JP Morgan Chase und der Mitsubishi Financial Group. Das Ziel ist es, also das Ganze ist so strukturiert, es gibt zwei Tranchen. Einmal 23,3 Milliarden für das Rechenzentrum in Texas und einmal 14,8 Milliarden für das Rechenzentrum in Wisconsin. Das Ganze, und da kommen wir jetzt auch zu den Laufzeiten, soll über 4 Jahre laufen mit Optionen, also zwei Optionen zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Und da sehen wir schon, dass dieses Volumen in 4 Jahren wieder irgendwo im Kreditmarkt landen wird. Ja? Das heißt, bis dahin muss das Geld auch wieder zurückgezahlt werden oder halt umstrukturiert werden. Und das haben wir ja schon bei der einen Folge diskutiert, wann so sozusagen die Blase platzen könnte, wenn genau solche Deals auslaufen und nicht mehr refinanziert werden können. Also dieser Deal für 38 Milliarden Dollar wird nach 4 Jahren auslaufen, das heißt 2029, vielleicht noch 2030, also wenn es noch ein Jahr verlängert wird, damit man sich auch vorstellen kann, was da gezahlt werden muss. Das Kapital muss mit einem Aufschlag von 2,5% gerechnet werden. Das heißt, wenn wir einen klassischen Zinssatz von der Fed bei 4% haben, wären 6,5%. Also klassischer Zinssatz über die Federal Reserve plus Aufschlag 2,5%. Und jetzt ist es so, dass während der Bauphase ist Interest only. Das heißt, es werden nur die Zinsen gezahlt. Also wenn der Bau zum Beispiel 2 Jahre dauert, werden 2 Jahre lang nur die Zinssätze von 6,5% bezahlt. Und sobald diese Zinssätze, also sobald das Rechenzentrum gebaut ist und Umsätze reinkommen, muss auch die Amortisierung, also die Tilgung passieren. Und das ist jetzt schon quasi sehr kreativ, was sie da tun, weil sie, und da zeigt sich auch, dass du quasi mit einzelnen Banken solche Sachen nicht mehr finanzieren kannst. Das heißt, du brauchst ein Bankenkonsortium bereits von den größten Banken, die dann diese Anleihen zur Verfügung stellen. Das zweite Modell, wie man eben größere Summen finanziert, ist der Private Credit Markt, also die Schattenbanken, könnte man sagen. Ja. Bei einem Private Credit, also was ist ein Private Credit? Das ist ein direkter Kredit, nicht von einer Bank, sondern von einem riesigen Vermögensverwalter oder in einem Investmentfonds. Also es gibt quasi einen eigenen Private Credit Markt, wo es Investmentfonds gibt. Also wie funktioniert es? Eine Tech-Firma, also Tech-Firmen umgehen sozusagen die Banken, indem sie direkt zu den Fondsmanagern wie PIMCO oder Blue Owl gehen. Also die verwalten Billionen. Also das sind so Pensionskassen Staatsfonds. Und dort gehen sie hin und die suchen ja nach großen, also die haben sehr große Kapitalmengen und müssen die irgendwie investieren. Natürlich wollen sie das Kapital diversifizieren und möglichst mit Sicherheiten, also rein in den Aktienmarkt zu investieren, ist vielleicht ein bisschen zu risikoreich. Deswegen brauchen sie halt irgendwelche fixen Angebote, wo sie große Mengen an Geld reinstecken können, die mit einer gewissen Sicherheit stabil Umsätze bringen. Also gerade bei Pensionskassen. Und es gibt natürlich, also die Banken können das alles nicht ab einer gewissen Größe den großen Pensionsfonds verkaufen, weil da gibt es halt Regulierungen, also Basel III beispielsweise. Und deswegen gehen jetzt hier die Unternehmen direkt zu den Private Equities oder halt Pensionsfonds oder zu den Kapitalgebern. Ein Beispiel dafür ist jetzt bei Meta. Also Meta hat zum Beispiel hier mit PIMCO und Blue Owl und Apollo und Blackstone ein 27 bis 29 Milliarden Deal. Also das ist jetzt erst im Oktober bekannt gegeben worden für das Rechenzentrumscampus in Louisiana. Das ist dieses Projekt hieß Hyperion. Also wir haben eh darüber berichtet. Wobei, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir werden gleich sehen, es gibt da noch eine zweite Variante, die Meta auch noch nutzt. Also das ist jetzt hier nur der Private Credit Markt. Also dass sie hier quasi die Banken umgehen und direkt an die Pensionsversicherungen oder halt an die großen Geldgeber herangehen. Vielleicht gehe ich dann gleich auf diese also Struktur. Es gibt auch quasi Infrastrukturfonds und die werden dann kombiniert mit Joint Ventures. Also Joint Ventures sind quasi gemeinsame Unternehmen. Da tun sich zwei Firmen zusammen und gründen quasi ein Joint Venture, eine eigene Firma. Und beide haben dort auch Eigenkapital drinnen. Also diese Struktur, die sie hier schaffen, also sie gehen zum Beispiel hin und kombinieren Eigenkapital mit Fremdkapital. Wenn zum Beispiel eine Tech-Firma leiht sich Geld und holt sich zum Beispiel einen Eigenkapitalpartner an Bord, wie beispielsweise KKR oder Blackstone oder Digital Bridges, und kann somit in dieser neuen Firma, also die hat dann ein gewisses Eigenkapital, also es tut sich jemand, der Kapital hat, mit jemandem, der kein Kapital hat, zusammen. Der eine liefert quasi das Geld und der andere liefert das Know-how. Und so kann man sozusagen das Geld aus der eigenen Bilanz von den Firmen einfach raushalten. Ja, man gründet quasi ein Joint Venture, wie beispielsweise Meta, mit einem anderen Kapitalgeber, und dann kauft der sozusagen das Rechenzentrum, baut es um und verliest es dann einem Meta oder halt Google oder wem auch immer. Ja, das ist ein sehr häufiger Fall. Und hier gibt es auch sehr, sehr spezialisierte Infrastrukturfonds, also Digital Bridges ist einer davon, KKR ist wahrscheinlich eher bekannt, Blackstone. Und was hier quasi gemacht wird, ist, man nimmt ein KI-Rechenzentrum und sagt jetzt, das ist jetzt nicht wie ein klassisches IT-Thema, sondern das ist kritische Infrastruktur. Und deswegen wird plötzlich Kapital frei, das normalerweise für Stromnetze oder für Häfen oder Flughäfen über sehr lange Zeiträume, 10 bis 20 Jahre, genutzt wird. Und so kann man quasi über längere, also kann man das Kapital, das normalerweise gebunden ist in eben so Infrastrukturprojekte, jetzt in KI-Rechenzentren investieren und kommt dann quasi an den großen Geldtopf. Ja? Also sehr, sehr, sehr kreativ. Also man gründet quasi eine Firma, tut so, als wären diese Rechenzentren langfristige Infrastrukturprojekte und holt sich dann eben die Investment, also Infrastrukturfonds rein, die das dann finanzieren. Und finally, die dritte Variante, das hört man in vielen Podcasts immer wieder. Also das sind die Asset-Backed Securities. Also was ist eine Asset-Backed Security? Das ist letztendlich, du bist zum Beispiel ein Rechenzentrumsbetreiber und die gehören 10 Rechenzentren, die alle für 10 Jahre vermietet sind, zum Beispiel bei Microsoft. Also du bekommst jedes Monat sicher Geld von denen, weil natürlich der Kunde, Microsoft, ein sehr liquider Kunde ist und sehr potenter Kunde. Und jetzt willst du aber 10 neue Rechenzentren bauen und statt dir jetzt einen neuen Kredit aufzunehmen, sagst du, du bündelst quasi deine bestehenden Rechenzentren und die zukünftigen Mieteinnahmen davon und sagst, machst ein Paket daraus und sagst, das ist jetzt, und dieses Paket verkaufst du als sichere Anleihe. Und diese sichere Anleihe ist eben diese Asset-Backed Security. Und jetzt kannst du direkt Kapital einsammeln mit dieser Asset-Backed Security, indem du sagst, hey, das sind garantierte Einnahmen, inklusive das ist der Wert des Rechenzentrums und jetzt geht es mir neues Geld. Das heißt, du kannst quasi deine gebundenen Assets, die du ja in Rechenzentren investiert hast, jetzt wieder frei bekommen und dafür liquide Mittel bekommen. Und jetzt kannst du die am freien Markt verkaufen. Also da gibt es jetzt einige Beispiele davon. Also Vantage Data Centers ist einer, der das sehr, sehr gut gemacht hat und sehr, sehr viel davon gemacht hat. Erst jetzt im Juni haben sie 720 Millionen Euro verbrieft quasi. Also das ist ja nichts anderes als eine Verbriefung der Assets und haben diese und haben damit also 4 Rechenzentren in Deutschland im Speziellen verbrieft und haben damit neues Kapital aufgenommen. Ein zweites Beispiel, das jetzt erst im August war, da ging es um 287 Millionen Dollar und da ging es um Rechenzentren in den USA und Kanada und damit haben sie halt auch nochmal Geld aufgenommen. Und diese Asset-Backed Securities werden dann einfach im Markt frei gehandelt. Ja, also das ist quasi verbrieftes Geld und hat einen gewissen Wert, weil die halt nachhaltig diese Umsätze auch generieren werden. Ja, das ist quasi wie ein Kredit mit einer Hypothek. Ja. Also das sind sehr, sehr kreative Möglichkeiten, um hier an Kapital zu kommen. Und wir hatten ja auch schon, Sam Altman hat ja irgendwie Anfang des Jahres erzählt, dass es dass die Finanzbranche jetzt sehr kreativ werden wird, um all das zu bezahlen. Und das ist tatsächlich so. Also es ist, du hast jetzt quasi die Banken bündeln ihre Kräfte, damit sie eben diese großen Kredite geben können und auch die Sicherheiten dafür verteilen können. Dann hast du eben diese Private Fonds, also diese Schattenbanken, die halt an den Banken vorbeigehen, aber halt ein sehr großes Kapital haben. Und dann hast du die Asset-Backed Securities, quasi Geldrecycling. Also das sind gerade die Kühe, die durchs Dorf getrieben werden, ja, um an Geld zu kommen. Und an den Summen sieht man, wie absurd groß das alles ist. Und auch wenn man sich jetzt vorstellt, wenn es um Billionen geht, dieser 38-Milliarden-Deal hat schon riesige Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn man das jetzt mal 30 nimmt, ja, 30 Mal so einen Deal zu machen, dann wären wir bei einer Billion gerade mal. Ja. Also ist schon absurd, von welchen Summen wir hier reden, wenn eben solche Finanzierungen schon solche Aufmerksamkeit bekommen. Natürlich, die einen sind über längere Zeiträume, die anderen sind über kürzere Zeiträume, aber mittelfristig werden diese Rechenzentren alle in 5 Jahren wahrscheinlich refinanziert werden müssen. Und dann werden wir sehen, was dann da übrig bleibt davon.
Aber das, also was du jetzt beschrieben hast, das zeigt ja nur eine noch stärkere Vermischung, Verknüpfung, Verstrickung dieser ganzen Finanzströme. Also das heißt, was wir vorhin ja schon gesagt haben, so dieser Strudel, dieses schwarze Loch, was sich da bildet, das nimmt ja sozusagen nicht nur jetzt Banken in seinen Bann, sondern eben auch weitere Organisationen, Entitäten wie zum Beispiel Pensionsfonds oder vielleicht ganze Staaten sogar, wenn man so will. Und damit steigt natürlich auch wiederum das Risiko, wenn jetzt beispielsweise sich irgendwann zeigen sollte, ach ja, KI ist vielleicht doch nicht so der Hit, ja, weil halt irgendwas doch nicht funktioniert, von dem man immer gedacht hätte, man kriegt es irgendwie hin. Dann sind ja diese Rechenzentren von einem Tag auf den anderen nichts mehr wert oder nur noch viel weniger wert. Und dann steckt da das ganze Geld drin. Also fahren wir schon ein hohes Risiko damit, oder?
Solange die Hyperscaler mit ihren großen Cashflows da drinnen hängen, ist es wahrscheinlich kein so großes Thema. Problematisch ist es mit Firmen wie Oracle, ja, oder Softbank, die halt alle super gehebelt sind. Und eigentlich keine realen, also gerade Softbank hat ja keine Cashflows. Also Softbank ist ein reines Investmentvehikel. Die kriegen keinen Cashflow rein. Ein Google oder ein Microsoft, die haben Cashflows und du siehst auch, dass diese Player, also die Hyperscaler, selbst, also obwohl sie natürlich auch all diese Methoden verwenden, um halt an Kapital zu kommen, fast alles aus dem Cashflow finanzieren könnten und auch größtenteils tun. Das heißt, die sind nicht diejenigen, die das Risiko aufnehmen. Aber Player wie OpenAI, die alle da drinnen verstricken und dann eben diese Datacenter-Anbieter wie Vantage Data Centers oder Digital Reality oder wie sie alle heißen, die nehmen jetzt eigentlich das ganze Risiko auf, um quasi einen Hype zu finanzieren, der vielleicht tatsächlich nicht aufgeht. Ja? Und das ist jetzt die Frage, auf wen man setzt. Ja? Ich glaube, ein Blue Owl, das halt tatsächlich riesig ist, oder PIMCO, das sind riesige Gelder, die finanzieren, oder Apollo, Blackstone, also die größten Kapitalgeber der Welt. Wenn dann tatsächlich diese großen Summen, also diese Billionen, die OpenAI hier verspricht, in diese Fonds reinfließen, dann haben wir wirklich ein Problem. Aber ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil dieser Investitionen tatsächlich von den Hyperscalern selbst aus dem Cashflow finanziert wird und die werden den Markt auch stabilisieren. Also da bin ich ziemlich sicher. Unsicher macht mich ein bisschen Meta, weil Meta hier tatsächlich so dasselbe Spiel spielt wie OpenAI und Oracle, also die das Risiko auslagern. Und das liegt aber wahrscheinlich daran, dass sie haben zwar ein Geschäftsmodell, das Cashflow produziert, klarerweise durch ihre Werbung, aber dass die Investitionssummen, um eben mit den anderen Playern mitzuspielen, so groß sind, Und vor allem, es lässt sich ja nicht monetarisieren. Sie können halt nur eine gewisse, also Meta beispielsweise, kann halt nicht viel, viel effizienter in der Werbung werden. Die kriegen vielleicht noch 10%, 20%, 30% hin, aber deswegen wird die Werbung nicht mehr. Deswegen kaufen nicht mehr Leute Werbung. Das heißt, sie haben keine klare Monetarisierungsstruktur für diese zusätzlichen Rechenzentren, die sie hier investieren. Deswegen lagern sie das Risiko aus. Ein Google oder ein Microsoft oder ein Amazon, das ist denen Jacke wie Hose, weil die haben, die monetarisieren quasi die Datacenter und im Worst Case lassen sie halt noch 2 Jahre länger laufen oder 3 Jahre länger und dann ist es ein profitables Geschäft. Also und in 5, 6 Jahren wird sich zeigen, ob sich das, also sie können jetzt quasi beobachten, wie sich der Markt entwickelt und können dann entscheiden, wie lange sie diese Assets halten oder wie schnell sie sie austauschen oder wie lange sie sie abschreiben. Hingegen ein Meta wird irgendwo mal eine Decke erreichen und sagen, hey, bis hierher können wir die Werbung noch optimieren und mehr Kohle aus den Werbetreibenden rausholen, aber dann ist dicht, ja. Und bei OpenAI und Oracle, ja, ist es noch radikal. Also da ist ein Hyperrisiko da.
Deine Prognose, wird das Wachstum so weitergehen?
Ich denke schon. Also ich denke schon, getrieben von dem Gedanken, wenn du jetzt nicht ausreichend investierst, darfst du gar nicht mitspielen. Also das ist ein Rattenrennen sozusagen, ja. Also wenn du nicht mitmachst, dann hast du schon aufgegeben. Die besten Karten haben die Hyperscaler definitiv und das sind auch die, die sich das leisten können und alle anderen müssen das irgendwie auf Pump machen und halt diese kreativen Finanzmanagementmodelle hier nutzen, um das Kapital aufzutreiben. Aber ich glaube, ein OpenAI kann jetzt auch nicht anders. Sie müssen alles auf diese Karte setzen und sie müssen alles investieren und jedes Risiko eingehen, weil es gibt einen anderen Ausweg in Wirklichkeit. Ja? Weil entweder sie schaffen es und sie kriegen genug Kapital immer wieder rein, oder schaffen die Umsätze, um das am Leben zu halten, oder sie werden ja sterben. Ja.
Okay, und wer jetzt wissen will, wie diese Geschichte weitergeht und ob es tatsächlich so kommt, wie du jetzt prognostizierst, Yusuf, der sollte natürlich auch nächste Woche wieder einschalten hier in unserem Podcast. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit auch eine tolle Ausleitung überlegt für unsere Folge. Es sei denn, du hast noch etwas zu ergänzen, dann bitteschön. An dieser Stelle.
Ich hoffe, diese Schilderung von den Finanzmodellen, die da dahinter stehen, helfen euch, um zu verstehen, was da tatsächlich passiert, ja, und wo die Risiken liegen, weil so kann sich jeder selbst ein Bild malen und vor allem, wenn er mal die News liest und sieht, okay, da werden nochmal 50 Milliarden versprochen, sich zu überlegen, okay, was heißt das denn eigentlich für die Realwirtschaft, ja, und wie viel Risiko fließt jetzt tatsächlich in diese Blase und was ist dann tatsächlich das Risiko, wenn sie mal platzt? Wie viel Kapital kann hier verloren gehen und wen trifft's? Ja, also das einfach nur, um sich quasi vielleicht ein eigenes Bild darüber zu machen, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn man diese Zusammenhänge kennt. Also das war eigentlich die Idee dahinter. Ja, und ja.
Ich glaube, da mit diesen Ausführungen haben wir jetzt eine ganz gute Vorstellung, wie das Ganze aufgebaut sein könnte oder wie das auch sich weiterentwickeln könnte. Wir können ja mal Zahlen raussuchen, wie hoch das Investitionsvolumen jetzt zum Beispiel in diese ganze KI-Infrastruktur ist im Vergleich zum weltweiten Gesamtinvestitionsvolumen. Wäre vielleicht auch mal eine interessante Zahl. Und ja, vielleicht haben wir das bis zum nächsten Mal schon für euch ermittelt und analysiert. Gut, also damit geht wieder eine, wie ich finde, ich bin aber auch ein bisschen voreingenommen, aber trotzdem, wie ich finde, sehr interessante Folge dieses Podcasts zu Ende. Und wie so oft ist die Zeit wie im Fluge vergangen. Wir sind auch schon wieder deutlich über einer Stunde, aber es war alles andere als langweilig und wieder sehr informativ und hat mir wieder ich muss es an dieser Stelle wieder betonen, natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir, Yusuf, zu plaudern. Und ich hoffe auch, dass für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas Interessantes dabei war. Und schön, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Dann, wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis, in der nächsten Woche dann die nächste Ausgabe für euch hier von KI und Tech2Go, der Praxispitch. Und damit klinke ich mich aus und sage schon mal Tschüss an alle.
Ja, danke dir auch. Vielen Dank für die Folge. Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Für alle Zuhörer, wie gesagt, wir sind jede Woche offen für euch. Wenn ihr Fragen, Kommentare, was auch immer ihr loswerden wollt, ihr seid herzlichst eingeladen, uns jederzeit zu schreiben oder einen Kommentar zu hinterlassen. Danke, dass ihr bisher zugehört habt. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Tschüss!